das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen schönen Abend. Die Türkei hat keine schwerwiegenden Probleme mit Deutschland. Bei so einem Satz ist man derzeit versucht, zweimal hinzuhören, schon gar, wenn er denn aus der Türkei kommt. Aber in Istanbul am Bosporus versuchte der türkische Ministerpräsident İldırım heute versöhnlichere Töne auch gegenüber Deutschland anzustimmen. Und das könnte wiederum damit zu tun haben, dass die von der Türkei bekämpften Kurden im benachbarten Syrien und im Nordirak militärisch stärker werden. Und dazu trägt bei, dass die Kurden von der USA geführten westlichen Koalition unterstützt werden. Die Lage also droht für die Türkei komplizierter und damit natürlich auch gefährlicher zu werden. Und wenn auch die politischen Gegensätze besonders zu den westlichen Verbündeten dazukommen, dann werden die Probleme natürlich nicht kleiner, sondern größer. Also gab İldırım heute in Istanbul eine Pressekonferenz für sonst eher weniger geliebte internationale Journalisten. Oliver Meyer-Witt.
Alle Fragen können gestellt werden, so Binali İldırım zu Beginn des Gesprächs mit internationalen Journalisten. Selbst filmen dürfen die Medienvertreter allerdings nicht. Die türkische Regierung lässt diese Bilder produzieren und stellt sie nach dem Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten jedoch ohne längere Interviewsequenzen zur Verfügung. Nach Wochen gegenseitiger Vorwürfe zwischen Ankara und Berlin ist İldırım offenbar um eine Verbesserung des deutsch-türkischen Verhältnisses bemüht. Die Türkei habe keine schwerwiegenden Probleme mit Deutschland, sagt er. Allerdings lehnt İldırım den Besuch von Bundestagsabgeordneten bei den im türkischen İncirlik stationierten deutschen Soldaten weiterhin ab. Der türkische Ministerpräsident argumentiert, auch Abgeordnete anderer Gastländer hätten auf der Luftwaffenbasis kein Besuchsrecht. Solche Probleme könnten schnell aus der Welt geschafft werden, glaubt der türkische Journalist Murat Yetkin. Ankara sei enttäuscht, so Yetkin, dass EU-Regierungschefs nach dem Putschversuch im Juli bisher keine Solidaritätsbesuche in der Türkei gemacht haben. Es gibt diese Reaktionen, denn nicht nur die Regierung, auch die Opposition und der Mann auf der Straße sind tief enttäuscht, weil keine Solidarität gezeigt wurde, nachdem ein Putschversuch abgewehrt wurde. Merkel hat die Türkei mehrere Male in kurzer Zeit wegen der Flüchtlingskrise besucht. Es wäre sehr schön, wenn Merkel auch jetzt vorbeikommen würde. Als angespannt gilt das Verhältnis der Türkei zu Washington. İldırım selbst spricht von moderat. Er fordert von den USA die Inhaftierung und anschließende Auslieferung des aus der Türkei stammenden Islampredigers Gülen, den Ankara für den Putschversuch verantwortlich macht. Bisher reichen den USA die von Ankara vorgelegten Beweise offenbar nicht aus. US-Vizepräsident Joe Biden besucht in der kommenden Woche die Türkei. Der Konflikt um Gülen dürfte im Zentrum der Gespräche mit der türkischen Regierung stehen. Nach dem Treffen mit den Medienvertretern fliegt İldırım zu weiteren Terminen. Am Abend spricht er mit dem türkischen Staatspräsidenten in Ankara. Man darf davon ausgehen, dass all seine Positionen mit Erdogan genau abgestimmt sind.
Ja, dies scheint auf den ersten Blick nicht unbedingt eine Gegend zu sein, in der man ein Zentrum radikaler Islamisten vermuten würde. Doch bei ihren Ermittlungen stoßen Polizei und Verfassungsschutz immer wieder auf das Allgäu und dort meistens auf Kempten. Eine Stadt mit einer vergleichsweise großen Szene von Salafisten. Vor allem nach den islamistischen Anschlägen in Würzburg und in Ansbach im Juli sind Sicherheitsbehörden mehr denn je bemüht, auch dem geringsten Hinweis auf eine Terrorgefahr nachzugehen und den Weg der Radikalisierung in Deutschland dann auch aufzudecken. Aus Kempten berichtet Anna Tillack.
Freitagsgebet in der Mohammedie-Moschee in Kempten, Allgäu. Die muslimischen Männer aus dem Umkreis treffen sich hier zum Beten. Eines Tages mischt sich ein Grüppchen darunter, das den anderen auffällt.
Sie sind immer in Zweier-, Dreiergruppen gekommen. Sie waren beim Beten immer anders. Sie sind gekommen, haben gebetet und dann weg waren sie.
Mustafa Asik war damals Vorsitzender der Moschee. David G. und Erhan A. kannte er persönlich. Beide sind in den Dschihad gezogen und dabei offenbar getötet worden. Auch Andrea B. zog in den Syrienkrieg mit ihren Kindern. Radikalisiert haben sie sich alle hier, im beschaulichen Allgäu. Bei der Polizei beobachtet ein Extrakommissariat die islamistische Szene. Eine Gruppe radikalisiert sich besonders schnell.
Wir hatten auch Hinweise bekommen auf die Gruppe, die haben wir entsprechend überwacht, zum Teil durch Ausreiseverbote, zum Teil auch durch Verhinderung von Ausreisen. Und die Radikalisierung ist sehr stark übers Internet erfolgt.
Genau das macht die Szene oft schwer fassbar für die Polizei. 93 Islamisten haben Bayern in Richtung Syrien oder Irak verlassen oder planen dies. 25 sind nach Deutschland zurückgekehrt, 9 sind im Kriegsgebiet gestorben. Bundesweit haben die Behörden derzeit 518 islamistische Gefährder im Auge. Kontrolle am Kemptner Bahnhof, das Terrain der Bundespolizei. Gefährder könnten den Beamten hier bei der Aus- und Einreise ins Netz gehen. Zusätzlich zu rechten Terror, Hooligans, Schleusern und Flüchtlingen beschäftigt die Beamten nun auch das Thema Islamismus.
Allerdings sollte man jetzt auch nicht übermäßig Panik und alles schüren, sondern seinen auch polizeilichen Alltag normal weitermachen, vielleicht mit einem geschärfteren Blick wie vorher.
850 zusätzliche Beamte sollen bald an der deutsch-österreichischen Grenze arbeiten. Auch das Revier Kempten wird ausgebaut. Landrat Anton Klotz sieht aber Bedarf über die Polizeiarbeit hinaus. Prävention. Das bundesweite Netzwerk hat in ganz Bayern bisher nur 3 Mitarbeiter, die aktiv auf radikalisierte Jugendliche zugehen. Treffen mit Mustafa Asik vor der Moschee.
Wir wollen Frieden leben. Das ist eigentlich alles. Mehr wollen wir nicht.
Das ist natürlich auch unser Ziel, aber Sie wissen ja, in der Bevölkerung wird manches sehr schnell in einen gemeinsamen Topf geschmissen das und auch das Friedliebende letztlich mit Radikalisierung in Verbindung gebracht.
Ja, leider.
Das ist leider so.
Leider, ja.
Und dem müssen wir gemeinsam entgegenwirken.
Nur so, hoffen die beiden, kann es gelingen, radikalisierte islamistische Jugendliche rechtzeitig aufzufangen.
Außenminister Steinmeier hat Russland aufgefordert, die angekündigte längere Feuerpause im syrischen Aleppo bald durchzusetzen. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Judith Rakers.
Die Menschen müssten rasch mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden, sagte Außenminister Steinmeier der Welt am Sonntag. Als Unterstützer des Assad-Regimes trage Russland eine besondere Verantwortung. Die russische Regierung hatte sich am Donnerstag bereit erklärt, jede Woche eine Waffenruhe von 48 Stunden zu ermöglichen. Unterdessen forderten die Grünen eine Luftbrücke nach Aleppo, um die Menschen mit Hilfsgütern zu versorgen. Im Streit zwischen Volkswagen und 2 Zulieferfirmen hofft der Autobauer auf eine gütliche Einigung. Man sei weiter in Kontakt, sagte ein VW-Sprecher der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, halte sich jedoch auch den Rechtsweg offen. Der Konzern bestätigte, dass kommende Woche unter anderem die Produktion des Golf im Stammwerk Wolfsburg ausgesetzt werde. Hintergrund ist, dass 2 Zulieferer benötigte Teile nicht liefern, offenbar wegen eines Streits über die künftige Zusammenarbeit. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist RB Leipzig heute als einziger Bundesligist ausgeschieden. Die Leipziger scheiterten bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden mit 6:7 nach Elfmeterschießen.
Tolle Stimmung in Dresden. Knapp 30.000 Fans sahen ein äußerst abwechslungsreiches Spiel mit dem besseren Start für die Gäste. Marcel Sabitzer markierte das 1:0. Gespielt waren gerade einmal 15 Minuten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zeigte Dr. Felix Brich nach diesem Handspiel von Manuel Konrad auf den Elfmeterpunkt. Und Dominik Kaiser, der Kapitän, ließ sich nicht zweimal bitten. 2:0 für RB Leipzig. Elfmeter gab es dann allerdings auch früh im zweiten Durchgang nach diesem Foul von Benno Schmitz an Marvin Stefaniak. Und Stefan Kutschke verkürzte auf 1:2. Dresden wieder zurück im Spiel. Stefan Kutschke war es dann auch, der in der 78. Minute mit diesem platzierten Rechtsschuss das 2:2 markierte. Danach passierte nichts mehr bis zum Ende der Verlängerung und das Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Kaiser vergab und im Anschluss verwandelte Ayas Aosman Dresden in ein kollektives Tollhaus. Dresden weiter, Leipzig raus.
Die weiteren Ergebnisse mit Bundesliga-Beteiligung. Babelsberg-Freiburg 0:4, Drochtersen-Assel-Mönchengladbach 0:1, Willingen-Schalke 1:4 und Preußen-Berlin 1. FC Köln 0:7. Die Lottozahlen. 23, 28, 30, 31, 37, 45, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, dieses schöne Bild von Rom sieht leider viel zu schön aus. Hier fehlt was. Denn wer durch die Straßen der ewigen Stadt spaziert, dem steigt seit Monaten ein ziemlich unheimlicher Gestank in die Nase. Überall sind Abfalltonnen nicht nur total überfüllt, sondern der Müll stapelt sich zu großen Haufen. Bis heute, dem 20. August, so hatte die neue Bürgermeisterin Virginia Raggi versprochen, sollte es endlich sauber sein. Doch dafür müsste es nicht nur auf den Straßen ans Reine machen gehen, sondern auch bei den Müllfirmen mal richtig aufgeräumt werden. Richard Schneider.
Jetzt im August ist die Lage ja noch richtig gut in Rom. Denn von den knapp 4 Millionen Einwohnern ist mindestens die Hälfte im Urlaub. Was man also hier sieht, ist für römische Verhältnisse eigentlich richtig sauber und ordentlich. Doch im Ernst, das Müllproblem der italienischen Hauptstadt gibt es nicht erst seit gestern. Als Virginia Raggi von der Protestbewegung Cinque Stelle vor 2 Monaten zur Bürgermeisterin von Rom gewählt wurde, versprach sie, bis Ende August eine Lösung für das Müllproblem gefunden zu haben. Doch davon kann keine Rede sein, die Römer sind frustriert. Ich habe meine Stadt noch nie so schmutzig gesehen. Hier gibt es überall nur Müll und ständig stinkt es hier. Es ist ein strukturelles Problem. Rom schafft es gerade mal, 36% seines Mülls selbst zu entsorgen. Der Grund? Es gibt zu wenig Mülldeponien in der Umgebung. Das liegt nicht zuletzt an den mafiösen Strukturen der AMA, des städtischen Müllentsorgungsunternehmens. Müllentsorgung ist ein Millionengeschäft und der römische Müll wurde überwiegend ins Ausland geschickt. Das Rathaus von Rom am Donnerstag. Virginia Raggi im Stadtrat. Ursprünglich wollte sie den Müll innerhalb Italiens entsorgen. Das lehnten die betroffenen Regionen ab. Nun wurde lediglich ein neuer Leiter für die AMA bestimmt. Raggi wollte nach der Sitzung mit der ARD über ihr gebrochenes Wahlversprechen reden. Doch sie verschwand. Stattdessen kam der Vizebürgermeister. Sie hat nie gesagt, dass das Müllproblem bis zum 20. August gelöst ist. Aber wir arbeiten hart daran, Rom zu einer normalen Stadt zu machen. Im Klartext, alles bleibt beim Alten. Rom hat vor kurzem Deutschland und Österreich um die Übernahme des Mülls gebeten. Eine Antwort wird bis Ende September erwartet.
Und damit kommen wir zu Claudia Kleinert. Claudia, auf welches saubere Wetter dürfen wir uns denn morgen einstellen?
Oh, Thomas, jetzt wollte ich gerade sagen, der Himmel wird alles andere als aufgeräumt aussehen, denn da ist noch keine Ordnung drin und es regnet auch ab und zu noch. Aber der Hochsommer ist nicht mehr so weit und der hält dann sogar mal mehr als einen Tag. Hatten wir in diesem Sommer ja ganz selten. Also morgen gibt es noch viele Wolken, dementsprechend auch nicht überall Sonnenschein. Im Westen kommt eine Front an, deswegen dort unter 3 Stunden. Und im Osten hängen noch Restwolken, zum einen hier über der Lausitz und zum anderen im Südosten Bayerns. Deswegen auch dort maximal so 3 bis 6 Stunden Sonnenschein, von Baden-Württemberg bis in den Norden Bayerns schon über 9 Stunden. Genauso wie auch von der Ostsee runter bis nach Sachsen-Anhalt. Das wird dann alles Montag, Dienstag besser. Jetzt in der Nacht haben wir es noch mit dichten Wolken zu tun. Von der Ostsee runter bis nach Bayern regnet es gelegentlich. Dahinter gibt es mal einen trockenen Streifen. Dann noch einzelne Schauer, die von Nordwesten kommen und in Schleswig-Holstein sogar mal das ein oder andere Gewitter. Die Temperaturen gehen bis morgen früh runter auf 16 bis 11 Grad. Und morgen Vormittag haben wir es dann schon mit etwas mehr Sonnenschein zu tun. Über der Mitte häufig, im Südosten Bayerns noch ein paar Restwolken und ein paar Restschauer. Genauso wie in der Lausitz. Von Westen kommen dann neue Schauer und im Laufe des Nachmittags werden die sich ausbreiten, treten dann häufiger auf und auch zwischendrin zwar sonnige Abschnitte, aber eben deutlich kühler als zuvor, also als heute zum Beispiel. Auch 26 Grad gab es noch im Westen. Das geht morgen deutlich bergab. Über der Mitte aber schon recht viel Sonnenschein, haben wir ja auch eben auf der Sonnenscheinkarte gesehen. Temperaturen am Nachmittag gerade mal so 19 bis 21 Grad im Westen, im Süden und Osten immerhin 23 bis zum Teil sogar 25 Grad nochmal im Südosten. Sachsens. Der Wind dazu spürbar, im Mittelwindstärke 4 kommt er aus südwestlichen Richtungen. Die nächsten Tage dann erstmal noch wechselhaft am Montag, vor allem im Norden viele dichte Wolken, im Westen sogar ziemlich trüb, da regnet es häufiger, im Süden schon sonnig und bis zu 25 Grad warm, am Dienstag dann da sogar bis zu 30 Grad, im Norden und Osten noch kompakte Wolken, also alles wird besser.
Wird auf jeden Fall auch besser und wärmer, Claudia. Aber herzlichen Dank, meine Damen und Herren, das waren die Tagesthemen. Hier folgt das Wort zum Sonntag. Gleich danach geht es dann weiter mit den Olympischen Spielen in Rio. Wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese olympische Nacht.